Herzlich willkommen zum Regenbogenmamas Podcast, dem Podcast für die Folgeschwangerschaft nach einem Sternenkind. So schön, dass du hier bist. Mein Name ist Kerstin Ziegler. Ich bin selbst betroffene Sternen- und Regenbogenmama, Sozialpädagogin und Coach für die Folgeschwangerschaft. In diesem Podcast teile ich meine persönlichen und beruflichen Erfahrungen der letzten Jahre mit dir und wir erkunden, was die Folgeschwangerschaft so besonders macht. Mut ist Angst plus ein Schritt. Ich würde sagen, los geht's. In der heutigen Folge ist Elena zu Gast. Ich freue mich sehr, dass sie heute da ist und uns teilhaben lässt an ihrer Folgeschwangerschaft, nachdem sie ihre zweite Tochter in der Schwangerschaft aufgrund eines echten Nabelschnurknotens verloren hat. Ich weiß, Nabelschnurknoten kommen immer wieder vor und sind auch hier in der Community immer ein ganz, ganz großes Thema und auch außerhalb der Community, weil da eben häufig ja auch gesagt wird, hey, Nabelschnurknoten ist überhaupt kein Problem, da geschieht nichts. Die Nabelschnur aufgrund ihrer Beschaffenheit, es geschieht einfach nichts. Und dennoch erleben das Sternenmamas anders. Und genau so eine Sternenmama ist Elena. Und daher freue ich mich sehr, dass sie bereit ist, heute in dieser Folge über ihre Folgeschwangerschaft zu sprechen. Darüber, was sich auch für Herausforderungen aufgrund dieser Diagnose für sie ergeben haben. Und was auch nochmal sehr, sehr spannend ist, wie sie in all dem ihre große Tochter, denn Elena war bereits Mama, an der Hand begleitet hat. Liebe Elena, herzlich willkommen. Ich freue mich so sehr, dass du heute da bist.
Hallo Kerstin, vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja. Elena, Hi. Wie immer darfst du dich erst einmal in deinen eigenen Worten hier vorstellen.
Ja, also ich bin Elena, ich bin Mama von 3 Kindern, davon 2 an der Hand. Meine älteste Tochter, wie du eben schon gesagt hast, ist Lucia. Die wird jetzt 5. Dann mein Sternkind Olivia, die hatte jetzt letzte Woche ihren zweiten Himmelsgeburtstag. Und unser Regenbogenjunge Noah Carlos, der wird jetzt bald ein Jahr alt. Ja. Genau. Und Olivia habe ich in der 39. Schwangerschaftswoche verloren. Da war Lucia, also kurz nachdem ich Olivia verloren habe, ist Lucia dann 3 Jahre alt geworden.
Mhm. Genau. Ja. Ja. Ja, also schon auch ein Alter, wo sie es auf jeden Fall gut mitbekommen hat, ne? Was da abgeht, ist nochmal anderes, wenn wir jetzt so ein 2-jähriges Kind haben, aber mit 3, wenn ich das an meine Kinder zurückdenke, da geschieht schon nochmal viel auch in dem, was sie wahrnehmen und auch was sie später dann erinnern.
Absolut. Ja. Sie hat das alles mitbekommen, genau. Und vor allem ja auch, wir haben das ganz klar auch mit ihr kommuniziert. Ne? Die Vorfreude auf die Schwester war ganz, ganz, ganz groß. Jetzt hängst du gerade.
Ich höre dich noch.
Ja?
Okay. Mir läuft alles, genau. Alles
ja, besser. Läuft ja. Alles super? Okay. Genau, die Vorfreude war groß und sie hat, wie gesagt, wir haben das ganz klar mit ihr kommuniziert und besprochen und ja, und dann mussten wir ihr eben erklären, dass Olivia gestorben ist. Und das war natürlich für Lucia erstmal unbegreifbar. Ne?
Ja. Mhm. Ja. Ja. Was waren da so Fragen, die aufkamen? Ja. Hat sie Fragen gestellt dann auch?
Ja, absolut, genau. Wusste nicht, wie sollen wir jetzt erstmal damit umgehen, wie sprechen wir mit ihr. Und da muss ich schon sagen, da wurden wir gut begleitet, ja. Also wir hatten da Hilfe an der Hand und wir haben ihr erklärt, dass das Baby, für sie war das noch so, der Name stand da noch nicht ganz fest, daher sage ich jetzt Baby, ja, dass das Baby nicht mit nach Hause kommen kann. Aber sie das Baby noch im Krankenhaus sehen kann, ihre Schwester. Und das hat sie auch alles ganz toll gemacht. Doch war es natürlich so, dass sie im Krankenhaus schon gefragt hat, hey Mama, die Mütze, die ich für sie rausgelegt habe, für meine Schwester, die kann ich dir doch später anziehen, ja? Was für uns dann, ne? Wir haben verstanden, hey Lucia ist noch nicht so weit, was ja auch ganz klar ist, dass sie versteht, sie ist jetzt gestorben.
Also, ja, was bedeutet
absolut,
tot?
Ja, kommt sie, wie, kommt sie nicht mit nach Hause, bleibt jetzt im Krankenhaus. Also sie hat das nicht verstanden. Man muss dazu auch sagen, dass sie mit dem Thema Tod vorher nie konfrontiert wurde. Also in der Familie ist niemand gestorben. Also weder Oma noch Opa. Und daher war das natürlich auch, als wir dann das Thema, es war nicht nur, dass wir erklärt haben, dass ihre Schwester Olivia gestorben ist, sondern eben auch erstmal dieses ganze Thema Sterben und Tod mit ihr zu thematisieren. Ja.
Was nochmal on top kommt, ne, das ist einfach auch wirklich so eine Besonderheit, merke ich gerade, wenn da Kinder an der Hand sind, diese Auseinandersetzung mit dem Tod dann auf Ebene des Kindes oder auf das mit dem Kind dann einfach zu besprechen beziehungsweise dem Kind zu erklären. Ja.
Absolut, ja. Eben auch altersgerecht und und wir haben uns einfach nie darüber, also ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, dass so etwas passieren könnte. Mhm. Ja. Das heißt, ich wusste gar nicht, wie ich mit ihr sprechen soll. Also das war tatsächlich intuitiv, ne? Und doch glaube ich, dass der Weg so genau richtig war. Also ich bin für Offenheit und klare Kommunikation. Doch war das ja alles für uns als Eltern alles neu, ja. Und auch über solche Themen mit unserer Erstgeborenen zu sprechen, ja.
Ja. Ja, man ist selbst so überfordert und muss dann ja irgendwie auch oder möchte für sein Kind dann ja auch eine gewisse Stabilität trotzdem noch wahren, ne? Und kann mir vorstellen,
genau, und das war eben die Schwierigkeit auch, ne? Also du versuchst deinem Kind in dem Moment die Sicherheit zu geben, ja? Aber du bist ja selbst nicht sicher. Also du bist ja, ich war überhaupt nachdem Olivia gestorben ist, überhaupt nicht imstande dazu eigentlich, ja. Und da sind wir auch so bei dem Punkt, es ist ja dann doch mehr ein Funktionieren, wo man switcht und du funktionierst nur noch, ja. Und dadurch hast du eben auch viel weniger Raum für dich selbst, sondern du willst ja schauen, hey, du machst das in dem Moment für deine Tochter, ja. Und auf der anderen Seite würdest du aber eigentlich auch gern gerade einfach nur müssen wir jetzt nicht sagen, aber in dem Moment wollte ich gar nichts, ja. Und wollte eigentlich nur bei meiner anderen Tochter sein, die verstorben ist. Und deswegen, also dieses so ein bisschen wie in zwei Welten. Auf der einen Seite musst du funktionieren, auf der anderen Seite hast du aber bist du so traurig und kannst das alles selbst noch nicht wahrnehmen. Also ich war zu dem Zeitpunkt ja selbst irgendwie noch nicht in der Wahrnehmung. Ja, es war ja noch ganz, ganz früh. Ja. Mhm.
Mhm. Ja. Ja, das klingt sehr, sehr herausfordernd. Ne? Also sich da auch nochmal zurückzustellen, was ja gerade einfach bei der Trauer auch so wichtig ist, da sich an erster Stelle zu stellen, die Gefühle rauslassen zu können, den Raum zu haben und wie du es gerade gesagt hast, auch einfach nur da zu liegen und nichts zu machen. Und das geht dann halt natürlich nicht, ne? Wenn da ein Kind ist, was einfach morgens aufsteht und da ist und Mama und Papa braucht. Ja. Elena, lass uns einmal auch über die Schwangerschaft sprechen mit Olivia. Und einfach auch nochmal in den Moment der Diagnose hineingehen. Die Schwangerschaft war bis dahin unauffällig, ne? Es war immer alles in Ordnung und ja, glaube, wenn du magst, darfst du auch gerne zur vorherigen Schwangerschaft noch ergänzen. Und dann kam eben der Moment, erzähl gerne selbst, wie es dann eben zugetragen hat.
Ja, also wie gesagt, also beide Schwangerschaften, Lucias Schwangerschaft als auch Olivias Schwangerschaft, waren super unbeschwert. Also ich war auch, ich bin so eine Frau, ich war super im Vertrauen, ja. Also ich habe nie ans Sterben gedacht, ja. Also und auch nie an. Also mir war das schon bewusst, dass Kinder, also das ist auf jeden Fall, dass Kinder die Nabelschnur um Hals haben oder es auch einen Nabelschnurknoten gibt, aber ich habe mich nicht damit aktiv irgendwie noch nie auseinandergesetzt. Wie gesagt, ich war bei beiden Mädchen ganz entspannt im Vertrauen und bei Olivia sogar noch ein bisschen mehr. Da wusste ich schon, was so auf mich zukommt, ja. Also, ne? Mein Körper hat sich verändert wieder und ich konnte das total genießen. Und auch die Termine beim Gynäkologen, das war für mich ganz klar, dass da alles gut gehen wird, ja. Und ich habe ja auch, ich habe es ja schon einmal durch, ne?
Wenn man dann in dieser späten Schwangerschaftswoche ist, was soll da noch geschehen?
Genau. Also absolut. Natürlich hat man am Anfang schon auch, war am Anfang vorsichtig und ich habe auf die Ergebnisse gewartet, so, aber ich habe mich da auch nicht verrückt gemacht und letztlich war da für mich, also es war keine Frage, dass da irgendwas passieren würde, ja. Mhm. Mhm. Ja.
Ja. Magst du einmal teilen, Elena, wie das dann festgestellt worden ist?
Mhm. Das war leider nicht so eine schöne Situation, um ehrlich zu sein. Also es war, mir ging es, ich war die Woche davor war ich bei einer Routineuntersuchung, wo alles gut war. Also die Werte waren gut und es wurde auch nochmal geschallt. Ich habe mich auch gut gefühlt. Ich war da völligst im Nestbautrieb und die Woche darauf habe ich dann irgendwie gesagt, ach, sie bewegt sich so ein bisschen weniger und bin dann aber selbst dazu, also habe das natürlich mit meinem Mann besprochen und dann haben wir gesagt, hey, wie bei Lucia, ne? Es geht bald los, sie hat nicht mehr so viel Platz und ich habe immer wieder versucht, mir da selbst die Sicherheit zu geben und irgendwann kam ich aber an den Punkt, also ich habe dann auch noch mal eine Nacht darüber geschlafen und dann hat sie sich bewegt und dann habe ich gesagt, hey, ist ja alles fein. Ja, und dann bin ich am nächsten Tag, habe ich meine Tochter bei meiner Freundin, wir waren verabredet, ich habe sie dort vorbeigebracht und habe gesagt, hier, ich glaube, ich muss mal irgendwie, ich habe ein komisches Gefühl, ich lasse es mal abchecken. Also ich habe niemals daran gedacht, dass Olivia gestorben ist, sondern ich habe einfach gedacht, irgendwie...
Ja,
vielleicht geht es bald los oder
löse damit meine Angst auf, ne?
Absolut. Ich möchte einfach genau dem Gefühl nachgehen. Ja, und dann war der Moment des CTGs. Also, sie haben mich dann in dieses Zimmer. Dann habe ich schon gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, ganz klar. Und dann hat die Kollegin den Arzt geholt und dann war einfach Stille. Also wirklich Stille.
Ja.
Und dann sollte ich zum Ultraschall, also ich war alleine, die haben...
Haben die mit dir gesprochen? Also habt ihr schon...
Nee, gar nicht. Nein, gar nicht. Die haben nicht mit mir gesprochen. Und dann haben sie wohl währenddessen schon meinen Mann angerufen.
Okay.
Also ich habe ihm natürlich vorher gesagt, hier, ich fahre zum Arzt und so, ne? Also der wusste schon, wo ich bin. Und dann kam für ihn eben der Anruf, dass er doch kommen soll. Und es war tatsächlich so, Kerstin, dass ich in dem Zimmer dann gefragt habe, ja, was ist denn jetzt los hier? Und dann hat der Arzt gesagt, ich finde keinen Herzschlag mehr. Ich so, wie?
Du musstest nachfragen.
Also ich musste es ihm aus der Nase ziehen, ja.
Wow.
Und das ist auch immer noch so ein Moment, also da bin ich auch irgendwie in meinem Prozess noch nicht so, ich sag mal, weit, weil da steckt noch ganz viel, was unbearbeitet ist, das merke ich ja.
Ja. Ja.
Genau. Und,
ja, das sollte auch nicht deine Aufgabe sein, ne? Da
absolut
merkt man
nicht.
Genau in diesem Moment, ich habe das ein oder andere Mal, hat mir das schon eine Frau erzählt, dass die Reaktion so war und dass da entweder die Frau gar nicht mitgenommen wird, also gar nichts gesagt wird oder solches, also wird wie. Also wenn, obwohl kein Herzschlag mehr ist, also solche Formulierung, das Herz verhält sich nicht normal. Also so irgendwie ist es so total Quatsch, wo man dann einfach merkt, hey, die Fachpersonen sind in dem Moment so völlig überfordert. Na, die wissen wirklich nicht, was sie sagen sollen und sagen sagen so etwas.
Ja.
Was einfach auch wieder zu diesem Punkt führt, es braucht mehr Aufklärung. Genau an diesen Stellen. Ich meine, das sind die Frauen, die Menschen, die mit schwangeren Frauen oder Frauen mit schwangeren Personen arbeiten, ne?
Ja. Und es war dann eben auch so, dass dann mein Mann eingetroffen ist. Und also ich musste meinem Mann dann sagen, was los ist, weil keiner mit ihm geredet hat. Ne? Und also wenn ich da jetzt auch reingehen würde, ne, dann, ja, das wühlt auf. Ne? Weil,
verständlich.
Weil das einfach, das, wie da mit uns umgegangen wurde, das ist einfach nicht, richtig und das bedarf Aufklärung.
Ja, absolut. Vor allem, weil ja auch dieser erste Kontakt, dieses erste, wer ist dann da ab dieser Diagnose, das ist so entscheidend auch für alles, was danach kommt. Na?
Ja, genau.
Wie werde ich da begleitet? Ja. Das wirkt sich einfach auf so vieles aus.
Ja, voll.
Und das heißt, stimmt. Elena, aber in diesem Moment war einfach nur klar, das Herzchen schlägt nicht, da wussten wir auch noch gar nicht, was ist überhaupt gerade der Grund, warum das eben geschehen ist.
Genau.
Ja.
Da wussten wir noch gar nichts,
ja. Das heißt, diese Diagnose auch, Nabelschnurknoten, habt ihr dann nach der Geburt natürlich erhalten.
Genau, ja. In der Klinik wurde dann nochmal geschallt. Ich bin dann in die Uniklinik. Da wurde ich übrigens ganz hervorragend aufgenommen. Also so, ich sag mal, hervorragend klingt so. Also so in dem Moment war ja nichts irgendwie schön, ja. Und ich nenne es professionell, ja.
Ja.
Und da wurde ganz viel für uns gemacht. Haben einen ganz tollen Arzt. Das ist auch ein, also der Chefarzt, das ist ein Bekannter von uns und der hat uns super unterstützt und hat dann auch nochmal geschallt, aber bis dahin auch nichts gesehen. Also ich wurde dann nochmal, haben dann nochmal geschaut, aber bis dahin, also der Knoten war bis zu dem Zeitpunkt nicht sichtbar.
Ja.
Und dann praktisch, als ich sie geboren habe, ja, dann haben wir es, dann haben wir es ganz deutlich gesehen, ja.
Ja, es wurde dir auch gezeigt, der Knoten in der Nabelschnur
dann?
Ja.
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 Ja. Wurde uns auch gezeigt, ja. Ich konnte mir es ja auch nicht vorstellen, so, ne? Wie, also was, es gibt ja zwei Arten von Knoten, einmal den echten. Und eben eine Verknotung in der Nabelschnur. Und oft hieß es auch immer, Nabelschnur, das ist fein. Selbst wenn die um Hals ist, die Kinder kommen zur Welt und das geht alles und keine Gedanken. Und das, solange das alles locker irgendwie fließt, schwimmt, ist alles super und so war es eben nicht.
Ja, man sieht und ja häufig auch dann diese Knoten, die man einfach so schieben kann. Na,
was genau, das ist ja kein echter Problem Knoten, ist. Sondern er ist ja so, sozusagen flexibel, ja. Und der Knoten, der bei Olivia eben da war, das war wirklich ein festgezogener Knoten. Ja. So wie man sich einen Knoten eben vorstellt, ja.
Ja. Ja.
Ja.
Ja. Wie ging es dir da im ersten Moment damit, dass du das von auch, ich weiß gar nicht, was geschehen ist, so okay, jetzt weiß ich, was geschehen ist, und es war dieser Knoten in der Nabelschnur?
Also sie haben es dann schon vermutet, ja. Also sie hatten dann schon gesagt, wir vermuten mal, es könnte vielleicht die Nabelschnur sein, weil es ist ja, also die haben dann natürlich alles gecheckt und geguckt und mein Mutterpass. Ja, und so war es dann auch.
Ja.
In dem Moment war für mich der Grund noch nicht, das war nicht, für mich ging es, also für mich war einfach, meine Tochter ist gestorben.
Ja. Ja,
also es war jetzt nicht, ist das jetzt der Knoten oder war das jetzt ein anderer Grund, sondern meine Tochter ist ist gestorben und das war für mich zu dem Zeitpunkt erst so im Nachhinein und auch jetzt noch natürlich habe ich mir dann darüber Gedanken gemacht, was hättest du tun können, hätte irgendjemand was machen können, ja, hätte man das sehen können. Wieso habe ich das nicht gemerkt? Und die ganzen Fragen kamen dann erst später. Aber in dem Moment war es einfach nur, mein Baby ist gestorben. Und das ist einfach das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Und da ging es in dem Moment einfach weniger jetzt für mich um die Ursache, sage ich immer. Ja.
Ja. Ja, danke fürs Teilen, Lena.
Ja, gerne. Ja.
Ja, das hilft einfach auch immer sehr, das alles einzuordnen für die, die jetzt zuhören, die dich nicht kennen und
Ja.
ja, einfach auch zu schauen, ne, ja, wie war das und wie war das eben auch mit der Nabelschnur, weil wie wir ja eingangs auch schon sagten und wie du sagtest, es dir einfach auch in so vielen Fällen gut geht.
Ja.
Sei es ein Knoten, sei es ein Kind. Also wenn ich auch an meine Geburten zurückdenke, ich habe es vor kurzem mal überlegt. Ich glaube, die hatten immer, also Lara hatte die Nabelschnur um den Hals, Leo war eingewickelt in der Nabelschnur. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es Leni nicht war oder Liana nicht. Ich glaube, 3 von 4 Kindern. Ja. Und das war bei uns dann so eine Mutmaßung. Es könnte die Nabelschnur gewesen sein, weil sie hatte diese Nabelschnur um den Hals. Es war eine Mutmaßung mit Plazenta, weil ja, Verkalkungen aufweist. Aber all das, na, es ist eigentlich normal, dass eine Plazenta gegen Ende Verkalkungen aufweist. Es ist ja passiert häufig nicht und dennoch gibt es eben diese Fälle, wo es ist und bei euch ja dann auch wirklich ganz, ganz klar war. Ja, finde ich so wichtig, dass wir heute sprechen, weil ich da manchmal auch den Eindruck habe, dass die Mamas, die so das als Ursache haben, also wo das so diagnostiziert worden ist, da manchmal auch so straucheln, weil es eben auch so viele Fälle gibt, wo das nicht so ist, ne? Und man dann immer so in diese kommt. Zum einen, ne, werde ich dann ernst genommen mit dieser Diagnose, wenn es in meinem Fall einen tödlichen Ausgang hatte, wenn es doch in so vielen anderen Fällen eben gut ging, ne? Also man.
Ja, genau.
Also ich erlebe es dann häufig so, dass die Frauen wie so eine, ja, dass sie einfach sich nicht gesehen fühlen, weil manche dann einfach antworten, ja, aber das kommt so oft vor, ist es denn sicher, dass es der Nabelschnurknoten war und.
Ja, absolut. Und auch ein Struggle für mich, so Lucia ist auch auf die Welt gekommen, die hatte die Nabelschnur um Hals, ja.
Ja.
Und ich habe das aber so, das war dann auch für mich, ich dachte in dem Moment, das kann doch nicht, also es war doch alles gut und jetzt ist dieser Knoten entstanden. Und wie ist das entstanden? Und ist es wirklich so? Das ist es eben so, der wie du es eben sagtest, also war das jetzt wirklich der Grund? Mhm. Aber dadurch, dass wir es gesehen haben und das ist eigentlich gut, dass du diese Frage gestellt hast, also war es eben genau so, weil du hast es ganz sichtbar. Also es war sichtbar, dennoch hat es keinen Unterschied für mich gespielt, weil meine Tochter war gestorben und das war das, ja.
Es spielt in dem Kontext überhaupt keine Rolle. Nein, ich denke da auch wieder an mich, wo es dann hieß oder so die Überlegung im Raum stand, möchten wir jetzt Lara obduzieren lassen, um noch zu gucken.
Ja, genau.
Und das war für mich so, das bringt mir irgendwie mein Kind auch nicht zurück. Nur also mein Gedanke in dem Moment, warum wir da auch nichts gemacht haben. Wo es dann eine Rolle spielen kann, ist eben für eine nachfolgende Schwangerschaft. Na?
Genau. Ja.
Genau.
Das war dann bei uns ja eben auch der Fall, genau.
Genau. Lass uns da gerne einmal reingehen. Vielleicht magst du auch mal kurz noch beantworten, bevor wir über diese nachfolgende Schwangerschaft sprechen, wie das denn bei dir auch mit dem Kinderwunsch war. Also wann kam der denn zurück und ging es dir auch damit?
Ich war super verwirrt, muss ich sagen. Also auf der einen Seite habe ich, also der Kinderwunsch war da, definitiv. Aber mit verwirrt meine ich, anfangs dachte ich, ich will nur sie, ja. Und werde ich wieder schwanger, kommt sie zurück, ja, beziehungsweise kommt diese Seele nochmal zu mir und habe mich auch mit Reinkarnation und allem beschäftigt. Also und jetzt weiß ich eben, es war super früh und ich war einfach zu dem Zeitpunkt gar nicht bereit irgendwie, ne? Also es ging mir eigentlich nur darum, wie bekomme ich mein Kind zurück?
Ja, ich wollte es gerade sagen, ja, genau. Ja. Ja.
Mhm. Also ich wollte meine wundervolle Olivia wieder in meinem Bauch haben und sie nochmal zur Welt bringen und dann ist sie eben bei mir, ja?
Ja.
Und deswegen sage ich, ich war da super verwirrt und irgendwann kam und dieser, aber was immer sehr präsent war auf der körperlichen Ebene, diese Sehnsucht, ja, nach dem Baby. Ich meine, ich war im Wochenbett ohne Baby. Du weißt, wie das ist. Du stehst in der Dusche, du weinst, die Milch läuft und du willst einfach nur dein Körper, alles sehnt sich nach Baby, ja. Aber der Kopf war zu dem Zeitpunkt noch nicht so ich würde sagen, klar für eine Folgeschwangerschaft. Mhm. Doch dann habe ich, irgendwann kam schon der Punkt, wo ich dann sagte, okay, na, aber dein Kinderwunsch gibt, also du kriegst deine Tochter auf dem Weg, sag ich mal, nicht wieder, ja.
Ja.
Aber der Kinderwunsch, der war permanent präsent, ja. Und irgendwann kam der Moment, wo ich gesagt habe, hey, ich möchte, also ich traue mich sozusagen, ich würde gerne noch ein Folgebaby, und konnte das dann auch trennen, ja?
Ja.
Und dann kam eben der Moment, wo wir das dann auch wieder probiert haben, und ich bin sehr schnell wieder schwanger geworden, ja.
Ja, was bedeutet sehr schnell für die, die dich nicht kennen?
Ja, gerne. Ich habe Olivia im März stillgeboren und bin dann im August bin ich mit Noah Carlos schwanger geworden wieder, ja.
Ja.
Und das war tatsächlich, glaube ich, also, ne, also wirklich, wir haben es irgendwie einmal. Ja, ich glaube tatsächlich, es hat direkt geklappt, ja.
Und wie war das dann, als es direkt geklappt hat?
Ja, es war erstmal, ja, es war gemischte Gefühle, ja. Es war ganz klar, war, also das ist eine andere Seele, ja. Das ist nicht Olivia. Das ist, was ich vorher ja schon auch, ne? Also ich bin praktisch nicht so verwirrt, sag ich mal, wie ich ganz am Anfang war, schwanger geworden. Das war mir schon alles bewusst. Aber in dem Moment war es ganz klar für mich. Mhm. Also ich habe das wirklich gespürt, da zieht gerade jemand ein.
Mhm.
Aber das ist nicht Olivia.
Ja.
Und es waren gemischte Gefühle. Also es war so ein bisschen wie, ja, mit angezogener Handbremse Auto fahren.
Ja,
darf ich mich jetzt freuen? Ja, genau.
Ja.
Darf ich mich freuen? Kann ich es jetzt zulassen? Und auch ganz oft, was ist, wenn es nochmal passiert?
Mhm.
Und werde ich dem Ganzen überhaupt gerecht? Und also mein Urvertrauen in meinen Körper und in mich, das war komplett zerstört. Was ich, wie ich ja anfangs beschrieben hatte, schon immer extrem wahrnehmen konnte und gespürt habe. Und das war erstmal weg. Und deswegen habe ich eben alles hinterfragt und eben auch, ob die Seele überhaupt bleibt diesmal, ja.
Ja. Ja.
Ja.
Ja, ganz berechtigt.
Und auch immer wieder diese. Weißt du, wenn du so spät in der Schwangerschaft dein Baby, also in dem Fall Olivia, ich habe sie so spät verloren, und oft war das so, dass das ist also Leute, die sich vielleicht jetzt nicht so mit dem Thema auseinandersetzen, so ein gesellschaftliches Ding, so nach 3 Monaten kannst du es ja allen erzählen,
mhm.
weil da weißt du dann, dann ist doch alles gut, dann kann ja nichts mehr passieren.
Mhm.
Aber
mhm.
es war eben nicht. Es ist ja eben nicht so, dass ich jetzt warte, die Schwangerschaft ist, also, ne?
Es gibt keine Safe Zone.
Es gibt keine Safe Zone, ja. Die habe ich nicht, ne?
Ja.
Also das war sozusagen für mich ja bis zum Schluss so, dass ich anfangs dachte, oh je, und das ist so lange, und ich weiß ja nie, ob auch vielleicht, also es kann immer was passieren, ja? Das war mir einfach ganz klar. Und deshalb konnte ich natürlich vieles am Anfang noch nicht so zulassen, ja.
Ja, ja. Und liebe Elena, was hat dir denn geholfen, das so zuzulassen und da reinzufinden dann auch im Vertrauen und auch in die Verbindung mit deinem Sohn?
Also ich wurde ja bis zu dem Zeitpunkt auch noch, also ich habe ja regelmäßig meine Trauerbegleitung gemacht, wo ich super viel über Trauer hinaus auch gesprochen habe. Das hat mir, also diese Gespräche haben mir unheimlich viel geholfen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich ja schon den Regenbogen-Mama-to-be-Kurs bei dir auch. Da war ich ja schon in der Gruppe.
Ich habe genau, ich hab dich gefragt, du bist noch schwanger geworden im Kurs.
Genau, oder? Ja, genau. Ich bin im Kurs, genau. Und dann, da gab es, du hast uns natürlich super viele Tools an die Hand gegeben, die ich ja auch mir sehr zu Herzen genommen habe. Und um ehrlich zu sein, war das am Anfang, also was mir geholfen hat, war, als ich angefangen habe, ihn zu spüren.
Ja.
Ja. Das hat mir unheimlich viel Vertrauen gegeben.
Ja.
Und als ich in die, ja, in die Beziehung mit ihm, als ich mich darauf eingelassen habe, ja, das hat mir geholfen. Also das kann ich aber auch, das kann ich jetzt beantworten. Also es war natürlich, ich habe natürlich super viel während dieser Folgeschwangerschaft gemacht. Ne? Also es waren ja regelmäßige Ultraschall bei einem Spezialisten. Ich war ganz oft in der Klinik, also in dieser Praxis war ich nie wieder und es hat sich auch nie wieder jemand bei uns gemeldet. Deshalb war ich direkt, also ich war praktisch die ganze Schwangerschaft in der Uniklinik. Ja, und der Ultraschall, der hat natürlich für den Moment geholfen.
Ja.
Für den Moment. Also es war so, ja, ich glaube, das spielt natürlich auch ganz viel Kontrolle eine Rolle.
Ja,
du
absolut.
Siehst es. Du siehst, hey, da ist alles in Ordnung. Doch wenn du dann zu Hause im Bett liegst und der Kleine schläft vielleicht und du spürst ihn nicht, konnte ich mich jetzt nicht mehr darauf beziehen, sondern musste dann andere Dinge eben für mich finden, ja, die mir helfen.
Und da kommt dann die Bindungsförderung ja auch ins Spiel, die dann so eine super Ergänzung eben ist, ne? Dass du schon diese Ultraschallkontrollen hat, diese Momentaufnahmen hat, gerade auch ja etwas, ihr habt ja nach was geguckt, ne? Ihr habt ja dann eben wirklich geschaut, sehen wir dann Knoten, ist dann eine Knotenbildung, ne? Und das dann bildlich wirklich ausschließen zu können, das ist so das eine. Und dann aber auf der anderen Seite, und da kommt dann eben neben diesen Tools vom Kurs, in der Verbindung mit deinem Kind eben die Bindungsförderung ins Spiel, darüber in diesem Gefühl zu begegnen, hey, es ist nur eine Momentaufnahme, wer weiß, was jetzt ist, ne? So, also wirklich Vertrauen darüber
voll
stärken.
Ja. Ja, und das war eben, also es hört sich manchmal, wenn ich das formuliere, manche würden sagen, hey, echt, und dann bist du doch gar nicht so in der Sicherheit und hast auch irgendwie keine Garantie. Und ich formuliere oft den Satz und sage, hey, also wenn ich nochmal ein Kind kriegen würde, wüsste ich nicht, also ich bin mir fast sicher, also ich glaube, ich bin super dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, das will ich jetzt hier gar nicht, so kontrolliert wurde, und doch mich hat das manchmal so sehr verrückt gemacht, vor allem der CTG, also das war so für mich das Allerschlimmste, und ich habe mich dadurch so oft, ich war so oft im gestresst. Und man weiß ja auch, ne, Stresshormon. Also Noah hat es sicherlich bekommen. Und das waren eben oft die Momente, wo ich dann in der Klinik war und dachte, hey, och, was ist denn, wenn jetzt, wenn ich da jetzt reingehe und dann wir hören nichts mehr, ne?
Ja.
Und oder auch beim Ultraschall, klar, das hat mir Sicherheit gegeben, aber wir haben ja förmlich danach gesucht, ja. Wo könnte man etwas sehen? Genau. Wir gucken das jetzt mal alles, wir schauen da jetzt mal genau, wo es ist. Ne?
Ja.
Und natürlich hat mich das immer beruhigt für den Moment, aber eben
auch beunruhigt davor.
Genau, ne? Auch beunruhigt, genau. Ja.
Ja, total. Das ist, wie du sagst, wir legen den Fokus ja darauf, ganz gezielt zu schauen, ist da das, was letztes Mal zum Tod deiner Tochter geführt hat. Das heißt, wir öffnen ja immer wieder im Bewusstsein den Raum dafür, es ist potenziell möglich, ne?
Genau.
So, was natürlich diese innere Unruhe dann hervorholt und die Angst hervorholt,
Genau.
Elena, magst du einmal teilen, was da, du hast schon so ein bisschen erwähnt, dass du so mehr an Untersuchungen hattest und bei einem Spezialisten warst, was du direkt für dich in der Folgeschwangerschaft genutzt hast, aufgrund wirklich dieser Diagnose echter Nabelschnurknoten. Was hat das mit diesem Spezialisten auf sich? Was habt ihr da gemacht?
Das war dieser Ultraschallspezialist.
Genau. Und magst du mal erzählen, weil ich glaube, das kennt auch nicht jeder. Ich habe das tatsächlich auch zum ersten Mal von dir gehört.
Ach so, okay. Ja, gut.
Was macht der? Wo gibt's den? War das ein Präataldiagnostiker? Ja. Kam der von der Klinik?
Genau,
vielleicht
von
auch
der
damit, falls andere das hören, sich, wenn sie das Bedürfnis haben, das auch zu machen, mal schlau machen können. Na, so, das ist meine Intention.
Okay. Das, ich musste kurz. Und zugleich habe ich, glaube ich, hier gerade noch den Kleinen gehört. Deswegen war ich gerade so ein bisschen. Also uns wurde der, das ist wie gesagt in der die Pränataldiagnostik in der Uniklinik. Und das ist ein Gynäkologe, der sich auf Schallen spezialisiert hat. Ja. Und das sind auch, sag ich mal, Geräte sozusagen, die er da hat, die, die sehen, so hieß es, oder man sieht es schon auch, die Bilder sind viel klarer, ja. Also du siehst da schon nochmal mehr. Also es ist jetzt nicht vergleichbar mit einem 3D-Ultraschall, ne? Das ist nochmal was anderes. Nur du siehst schon auch ganz klar, wie der Blutfluss ist und die Versorgung und du siehst es halt wirklich super genau und spezifisch, ja, auf diesem Bildschirm dann, ja. Und er macht dann eben die Fotos und zusätzlich hat er natürlich auch seine von dir dann da die Entwicklungen des Kindes und das hat er eben alles ganz genau festgehalten.
Ja.
Und das ist jemand, der, also ganz klar, du musstest, es war, wir mussten es privat auch, also ne, das, er nimmt Privatpatienten, also wir haben, ich bin Kassenpatientin, das heißt, wir mussten da auch
privat
bezahlen, absolut, aber was man in dem Moment natürlich auch macht, also wir. Und und das haben wir dann alle 2 Wochen. Alle 2 Wochen haben wir das gemacht,
ja. Und dann ist es ja so, dass sich die Knoten eher bis Mitte der Schwangerschaft, sagt man, bilden, ne? Solange die Kleinen noch genug Platz haben und da rumturnen können und eigentlich ab einer gewissen Größe, dass das so gar nicht mehr möglich ist.
Und da kam ich dann auch an den Punkt, weil dann war es ja eben so, dass er uns das auch erklärt hat. Und natürlich stelle ich Fragen und habe dann gesagt, ja, was wäre denn gewesen, wenn ich bei Ihnen gewesen wäre mit Olivia?
Ja.
So, und dann kam ich da raus und mein Mann hat das dann ganz gut noch so ein bisschen abgefangen, weil der Mann ist sehr super nett und weil er hat halt wirklich jetzt gar nicht, also er hat medizinisch geantwortet, ja. Also wie ein Mediziner in dem Moment. Also er hat jetzt nicht emotional oder auf unsere Situation abgestimmt geantwortet, sondern ganz klar erklärt, der Knoten bildet sich so, in der 20, vielleicht auch noch bis zur 25. Das Baby hat dann noch extrem viel Platz. Da kann sich dieser Knoten bilden. Und das hätten wir gesehen. Dann wird das beobachtet. Und sobald das Baby überlebensfähig ist, kann das dann per Kaiserschnitt geholt werden.
Ja.
So, und diese Information kam dann und dann sitzt du da, und denkst dir, wow, ich hätte ja doch was tun können. Aber, und dann fängt es wieder an. Dann kamen natürlich diese Fragen, diese Verunsicherung. Es gab,
Und die Frage natürlich, ist, es gab keinen Grund, so, weil auch in dem Moment, das ist so spannend, auch wieder die Perspektiven, die du natürlich als betroffene Mama hast, wo wir immer uns fragen, hätte ich was tun können. Und ich denke mir aber auch, wow, ich glaube, mich hätte das, was für eine Angst, da wird ein Knoten festgestellt, ich sag mal, früh 25. Schwangerschaftswoche, da warten wir ja erstmal noch, bis wir dann unser Kind da holen lassen können. Und dann habe ich vielleicht, selbst wenn es eine wöchentliche Kontrolle ist, immer diese Tage dazwischen, was ist in diesen Tagen dazwischen? Also, und das, finde ich, bringt auch wieder so diesen Punkt der Unvermeidbarkeit, weil man kann nicht, du kannst nicht 24/7 am Ultraschall hängen.
Wäre ich dann früher ins Krankenhaus, wäre ich dann irgendwie ab der 25. oder noch früher hätte ich dann im Krankenhaus bleiben müssen. Und was wäre denn der Moment gewesen, wie du ja. sagst, wenn ich zu dem Zeitpunkt da nicht, also ich hätte ja nicht permanent am CTG. Also ja, klar, das genau. ist mir dann schon auch bewusst geworden und das weiß ich auch jetzt alles, ja. ja. Aber für den Moment war das natürlich erstmal eine Information. Das war wirklich, ja, das ja. hat mich sehr getroffen.
Ja. Ja, ich erinnere mich, das war im Kurs auch kurz Thema.
Genau,
ja.
genau. Also an eben Frauen, die irgendwie ähnliche Situationen haben. Also da gibt es auf jeden Fall diese Möglichkeit. Und also es gibt diese Spezialisten, die sich genau auch auf Thema Nabelschnur spezialisiert haben und auf das Schallen. Und also man hat da super viele Möglichkeiten, mhm. ja. Die haben wir genutzt, nur ja.
Ja.
Es ist trotzdem diese Momentaufnahme.
Ja, immer ein Für und Wider, ne? Auch was du vorhin angesprochen ja. hast, dieses, wie geht's mir davor, was kommt da für eine Aufregung? Wir suchen ja direkt
genau.
danach.
Genau.
Ja. Und auch nochmal, das hatte ich als Frage auf noch jetzt in unserem Gespräch, aber das hast du jetzt schon beantwortet, dieses, ja. was wäre denn, wenn eben ein Nabelschnurknoten da ist und mein Baby noch so klein ist? Was bedeutet genau. das denn? Also das finde ich auch mal ganz wichtig, wenn wir über Interventionen, Intervention, das ist ja nicht immer nur eine Einleitung, sondern einfach auch darüber sprechen, wenn wir etwas untersuchen lassen, was ja. mache ich dann mit dem Ergebnis, wenn das dann positiv ist, also sprich auffällig ist?
Ja.
Was bedeutet das dann? Weil, na, wenn ich mich einfach mal reinfühle, ich denke, ich bin da bei der Kontrolle und es wird in der 25. Woche dieser Knoten festgestellt, das ist ja, also, ne, also dann die nächsten Wochen einfach wahrscheinlich der blanke Horror, bis du dann wirklich
ja, sicherlich.
Dein Kind zu holen, weil du eben genau das ja. hast. Ne? Ich habe
genau. hab
diese Sicherheit nicht. So, ja. Also
ja.
immer ein Für und Wider auch, ja. Und du sagst, ja. für euch hat es aber, haben die Vorteile überwogen, würdest du so sagen?
Also wie ich das eben schon gesagt habe, das sage ich dir, das habe ich damals schon gedacht. Nur ob ich das, wenn ich nochmal eine Schwangerschaft hätte, auch so machen würde, das weiß ich nicht. Ne? Ja. Das kann ich kann das jetzt nicht, ich würde es nicht unterschreiben, ja?
ja.
Weil es eben immer wieder diese Momente gab, wo ich mich so sehr verrückt gemacht habe und das kann irgendwie ja auch nicht der richtige Weg sein.
Ja. Das heißt, ja. du würdest sagen, dass auch die Schwangerschaft bzw. diese Referenzerfahrung, die du mit Noah hattest, wo ja, ja. eben alles in Ordnung war, genauso auch mit Lucia, wo schon alles in Ordnung war, das auch nochmal dann anders bewertet für eine mögliche nachfolgende Schwangerschaft?
Ja, doch. Ja, also ja. mittlerweile würde ich das schon sagen, dass ich auch jetzt nochmal anders, vielleicht nochmal anders in Verbindung wäre, ja. Also das habe ich natürlich bei allen Kindern versucht, so wie ich das zu dem Zeitpunkt konnte, ja, und auch zugelassen habe. Oder natürlich ist das bei Noah nochmal anders gewesen, intensiver, weil ich diesen intensiven Raum eben auch mit ihm hatte, den ich vorher nicht hatte, ja.
Ja.
Das heißt, ja, ich würde mich versuchen, sozusagen, also dass ich da einfach, ja, ich werde dieses Urvertrauen, weiß ich nicht, ob ich das wieder so zurückbekomme, wie ich das mal hatte, aber ich würde mich schon versuchen, mehr auf mich und meine Erfahrungen, die eben gut waren, ein Stück weit auch zu verlassen, zu berufen und ja, vielleicht dadurch ein bisschen weniger Stress hätte für mich und
Ja, und das ist auch so, ne, dass ich finde, das ist so sehr der Weg auch in Vertrauen. Das andere ist so dieses Kontrollieren und auch Garantien wollen, was völlig normal ist, dass wir diesen Wunsch verspüren in einer Folgeschwangerschaft, aber was es nicht gibt. Na, du hast vorhin auch über eine Garantie gesprochen, wo dann Außenstehende sagen, da hast du nicht die Garantie, aber eine Garantie gibt es nicht.
Genau. Ja,
wenn du eine Garantie haben wirst, dann wird gar nicht schwanger. Na, dann wird einfach nicht schwanger.
Genau.
Und daran können wir uns total aufhängen und na irgendwie sagen, nee, das akzeptiere ich nicht und ich suche das halt durch Kontrolle im Außen. Wir werden aber merken, das klappt nicht. Na, es klappt nicht, es ist für den Moment gut, aber irgendwann mal flacht es ab, so wie du es erlebt hast, so wie ich es erlebt habe, wie ganz viele Sternmamas das berichten. Und das Einzige, was wir tun können, ist, wie du es so schön gesagt hast, an uns zu arbeiten und zu schauen, was ist da in uns, wie stärken wir dieses Urvertrauen wieder, das Vertrauen, die Beziehung zum Kind. Und auch diese Angst anzuschauen, es gibt die Garantie nicht. Na, was macht das mit mir zu wissen, es ist nicht garantiert, dass dieses Kind wieder nach Hause geht. Und ich finde, wir können das ja auch immer weiter spinnen, ne? So, weil wenn wir uns diese Angst nicht anschauen, die Angst ist ja perfekt, die passt sich ja an, na, dann kommt irgendwann mal auch diese Angst, ja, wenn du ein Kind an der Hand hast, bleibe ich hier, bleibe ich gesund, passiert meinem Kind etwas, ne? Also es ist ja immer diese Verlustangst letztendlich, die sich aus unserem eigenen Verlust ergibt und aus der Tatsache, dass das Leben keine Garantien hat, dass das Leben zu einem gewissen Grad auch unkontrollierbar ist. Dass du nicht weißt, dass was geschehen muss, aber es ist halt so, ne? Und viele, weil das macht eine Heidenangst, leben da halt noch in diesem, ich kann mir das nicht anschauen, ich möchte mich damit nicht befassen. Ne? Ja. Was dann aber eben auch zu keiner langfristigen Veränderung führen kann. Weil wie gesagt, von außen ist das einfach nicht möglich, das zu bekommen, was halt in dir ist.
Genau.
Ne? Ja. 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 Wenn wir jetzt gerade über Kontrolle sprechen, Elena, war das bei dir ein Thema, die Geburt einzuleiten oder gar auch über den Bauch zu gebären aufgrund des späten Verlustes?
Einleitung hatte ich ja. Und zwar, ich war super unsicher zu dem Zeitpunkt. Also klar, ne? Es war alles, er war sozusagen bereit, auf die Welt zu kommen. Und das wurde mir natürlich auch immer wieder von den Ärzten gespiegelt.
Ja.
Und mir wurde zur Einleitung ganz klar, also mir wurde die Einleitung empfohlen, weil das Baby ist ja fertig und eben Ähnliches nochmal, also die Wiederholungsgefahr ist zwar nicht da, man hat das, man sieht, dass da kein Knoten vorhanden ist, aber
warum warten dennoch, so, ne?
Genau, warum warten? Das Kind ist doch fertig, ja, so hieß es.
Ja. So eine klassische, das hört man, ich glaube, für manche Ärzte ist es so völlig, wo ist die Logik jetzt zu warten? Genau, das Baby ist doch fertig, komm, raus mit.
Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, also in diesem Zustand, sage ich mal, zu dem ich, als ich kurz vor Geburt war, so man ist körperlich natürlich fertig irgendwie. Ich war wirklich fertig nach den zwei Schwangerschaften so kurz hintereinander und ich war auch sehr beeinflussbar. Ja,
ja, absolut.
Und dieses von außen hat mich doch mehr beeinflusst, als ich das gedacht habe, weil ich glaube, innerlich gewünscht habe ich mir, hätte ich mir keine Einleitung. Ja. Mhm. Doch, ich war einfach zu dem Zeitpunkt, das weißt du ja, dass meine Oma lag im Sterben und ich war super labil und dann kamen so Gedanken auch, oh Mann, sie soll doch irgendwie noch, sie soll doch noch meinen Jungen sehen und das waren so ganz viele Sachen von außen und auch tatsächlich immer wieder die Ärzte, die gesagt haben, hey, es kann jetzt losgehen. Also du gibst uns sozusagen das Go und wir können starten.
Ja.
Ja, und dann, es war im Endeffekt sehe ich das schon so, es war die richtige Entscheidung. Ich hatte wirklich eine schöne Geburt, ja. Und meine Oma ist einen Tag nach der Geburt von Noah ist sie ja verstorben. Mhm.
Ja, ich habe kürzlich ist mir der Spruch begegnet, einer kommt, einer geht.
Ja, genau. Und so war es. Also es waren Stunden dazwischen dann ist sie verstorben. Und das war dann schon irgendwie so ein bisschen, da hat sie jetzt noch gewartet und dann sollte das doch so sein mit der Einleitung, ja. Sag ich mir irgendwie schon. Dennoch muss ich wirklich auch sagen, also wenn ich jetzt mit jemandem sprechen würde, die davor, also jeder soll das so machen, wie er das möchte. Mhm. Aber trotzdem, also geh da echt in dich rein und hinterfrag das mal, also warum soll jetzt eingeleitet werden? Ja. Und ja, oft fühlt man sich ja auch wirklich so kurz vor der Geburt fertig, unsicher, man ist beeinflussbar und man fühlt sich teilweise auch so ein bisschen, ja, vielleicht nicht ganz so zurechnungsfähig. Und
Ja,
die
man
Ärzte
ist.
können da schon auch beeinflussen. Es ist einfach so.
Ja.
Also so war es auf jeden Fall bei mir. So ein bisschen Gaslighting.
Ja.
Tatsächlich, also wirklich,
Ja.
kannst du schon so nennen, weil du bist natürlich in dem Moment in der Schwäche, also wie gesagt, ich war es und ich habe dann schon darauf gehört, weil was ist denn, wenn ich nicht darauf höre und es passiert was? Ja,
Absolut,
so war das.
natürlich. Ja, voll. Ja.
Ich würde es nicht nochmal so machen.
Ja.
Aber ja, zu dem Zeitpunkt war es eben so. Ja.
Ja.
Also schau, also jeder sollte das schauen, was für ihn selbst so richtig ist. Aber ich kann noch mal sagen, guck echt, woher kommt die Angst? Und da auch mal so richtig reinzugehen, das verschafft schon viel Klarheit. Ja.
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 Ja, ist auch noch mal was anderes. Mache ich die Einleitung, weil ich's möchte, ne? Oder wird so an mich, wie wir im
Richtig.
Schwabenländisch sagen, an mich rangeschwätzt,
Das
an mich
meine ich ja damit. Ja.
herangetragen und
Ja.
ja, diese fragile Zeit so vor Geburt, und es ist ja auch so, ne, deine
Genau.
besondere Geschichte. Deine Tochter
Ja.
ist also in diesem geburtsreifen Zeitraum gestorben. Das heißt, es ist dein persönlicher Triggerzeitraum. Man ist
Richtig.
super sensitiv in dieser
Ja.
Phase vor der Geburt. Und es ist auch noch mal so eine Zeit, wo wir gerne in so ein Gefühl, ich bin jetzt so ein Stück weit machtlos, abrutschen, weil wir es ja nicht im,
Ja.
wir haben es ja nicht unter Kontrolle, wann die Geburt losgeht. Also hier ist noch
Genau.
völlig
Genau.
abgeben an das Kind, ne?
Ja.
Völliges Abgeben
Absolut.
und darauf vertrauen, dass es gut wird. Und dann haben wir da noch Ärzte, die außen stehen und sagen, hey, aber dein Baby hat ein Verfallsdatum. Also jetzt müssen wir mal gucken mit
Richtig.
der Versorgung. Über ich
Ja.
rede hier gar nicht. Und ja, das ist wirklich super, super schwierig, da dann bei sich zu bleiben und seinem Weg auch weiterhin zu folgen. Ne? Allein schon mit dem
Absolut.
IC. Allein schon mit dem
Ja.
IC, was der für einen Druck macht und was da für eine Maschinerie in Gang dann gesetzt wird, wenn man über diesen IT geht. Ne? So.
IT geht, ja,
Ja.
absolut. Also mir ging das auch, wie gesagt, viel zu schnell. Und doch war ich halt, ja, ich war zu dem Zeitpunkt auch in der Schwäche und die konnte natürlich, wie ich das eben schon gesagt habe, nicht bewusst, aber unbewusst schon auch, konnte
Ja.
man mich ja sehr, sehr beeinflussen.
Ja.
Ich will nicht sagen manipulieren, aber beeinflussen. Das
Ja.
war vielleicht, ne, schon. Das muss
Ja.
man einfach so sagen. Ja.
Ja, man darf auch, die Ärzte haben ja da häufig auch einen anderen Blick drauf. Na, also da geht es
Ja.
jetzt nicht um die Emotionalität von dir und von deinem Kind, sondern erstmal um die
Ja.
Sicherheit und Kontrolle. Na, und das
Genau.
haben wir halt, indem wir jetzt hier in klinischer Aufsicht die Geburt
Ja.
einleiten, sodass dieses fertige Baby geboren wird. Ja.
Ja, genau. Ja. Ja.
Ja, und dann war er da.
Dann war er da.
Der kleine Regenbogen nach
Dann war er
zwei
da,
Mädels.
ja.
Bevor wir
Ja.
gleich in den Abschluss gehen, wie ging es dir
Ja.
denn in diesen ersten Tagen danach? Und auch, wir haben jetzt, das war ganz schön, weil wir haben zum Start über Lucia auch gesprochen und wie
Ja.
sie da auch, was so die Herausforderungen in der Trauer waren. Wie war das denn für sie, als er dann da war, und auch gerne nochmal, weil das haben wir jetzt im Gespräch irgendwie vergessen oder sind nicht drauf eingegangen, auch nochmal so, wie ging es ihr denn in der Schwangerschaft, da mit ihrem
Ja,
kleinen Bruder jetzt drin?
gute Frage auf jeden Fall. Am Anfang war sie, wir haben natürlich auch mit ihr darüber gesprochen, wie es denn für sie wäre, noch ein Geschwisterchen zu bekommen. Und sie hat dann ganz klar gesagt, also sie hat gefragt, Mama, aber muss denn das Geschwisterchen dann wieder in den Himmel? Dann möchte ich keins. Und in dem Moment bist du halt super ich war überfordert, weil ich bin ihre Mama, ich bin verantwortlich, die Sicherheit, also das Bedürfnis nach Sicherheit ist ja ganz klar da, aber doch konnte ich es ihr ja so nicht geben, ja. Also ich kann ja nicht
Ja.
sagen, hey, es geht alles gut.
Ja, die Garantie kann es nicht geben, ja.
Ich kann ihr die Sicherheit zwar geben, dass in dem Moment alles gut ist, ja,
Ja.
aber nicht die Garantie, dass dieses Baby kommt, ja, oder
Ja.
bleibt. Und ich wollte das auch so nicht sagen, ja. Also
Ja.
ich wollte nicht sagen, hey, es wird alles gut. Also
Ja. Was hast du
konnte
gesagt?
ich
Was
zu dem
erinnerst du dich
Zeitpunkt,
an deine Worte, was
ja.
du zu ihr gesagt hast?
Ich habe ihr das genauso erklärt. Ich habe gesagt, dass ich bin jetzt schwanger und es fühlt sich so an, dass alles gut ist. So habe ich es auch wirklich so formuliert. Es fühlt sich gut an. Und ich glaube auch ganz fest daran, dass das Baby kommt und bleibt und du nicht nur deine Himmelsschwester hast, sondern auch ein Geschwisterchen auf der Erde dann haben kannst, ein kleines. Das hat sie, ich glaube schon, dass sie, dass ihr das Sicherheit gegeben hat. Aber sie war, wie gesagt, zwischendrin schon auch so, dass sie gesagt hat, dann lieber nicht. Und dann ist die Mama wieder so traurig.
Es ist auch sehr angstbehaftet, dann so eine Folgeschwangerschaft.
Absolut.
Auch, ne? Für ein Kind, was schon
also
da
für sie total, ja, klar.
Der einzige Berührungspunkt mit Schwangerschaft ist, hey, am Ende kommt das Baby nicht nach Hause. Na, das war ja
richtig.
Auch ihre bisher dann einzige Referenzerfahrung,
genau.
Die da war, die jetzt dann erst mit Noah umgeschrieben wurde.
Ja. Also sie hat ja eine große Halbschwester und auf die hat sie sich dann auch ganz doll immer bezogen und so geklammert. Was super schön ist, ne? Aber dennoch, also hat man ja... und die war ja auch schon da, ne? Und das, was, ne, das hat sie erlebt, dass sie schon da ist, sozusagen. Und dann sollte etwas kommen, was nie kam. Und jetzt soll ich glauben, dass wieder etwas kommt und dann kommt es auch. Ich glaube, das war in diesem 2-3 Jahre alten Kinderköpfchen einfach, also das können wir als Erwachsene ja kaum nachvollziehen. Wie soll sie das dann, ja? Und das ist, genau.
Ja.
Die große Schwierigkeit.
Und wie ging es ihr dann, als er dann da war?
Ja, dann wurde echt, also es war ganz toll. Also es wurde alles real plötzlich vor ihren Augen. Sie konnte ihn anfassen. Und Olivia war sie zum Beispiel in der Schwangerschaft total, also sie war ständig an meinem Bauch und war interessiert und hat sich alle Bücher angeschaut. Bei Noah in der Schwangerschaft gar nicht.
Ja.
Und als er dann da war, sie war eine ganz, also direkt so eine ganz fürsorgliche große Schwester. Sie hat schon auch gefragt, ob er denn bleibt. Das war schon, das hat sie natürlich gefragt. Sie war total, ist bis heute total verliebt und kümmert sich ganz toll um ihn. Also da muss man manchmal schon ein bisschen gucken. Hey, du bist die Schwester, du musst das nicht alles machen, aber ja. Das, das war dann, also da kann ich einfach nur Positives sagen, was das betrifft, die Beziehung zwischen Lucia und Noah, ja.
Ja.
Also da war nichts irgendwie dann, ja.
Und wie ist die Dreierbeziehung zwischen, also na, wo ist auch jetzt für Lucia ihre Schwester? Wie findet sie da so die Balance?
Die ist ganz klar, jetzt haben wir ja auch den zweiten Himmelsgeburtstag mit ihr zusammen gestaltet. Das ist so viel Stärke, wie sie damit umgeht. Ich finde das so... Es berührt mich so sehr, weil sie Olivia überall integriert, wirklich. Und sie ist da auch ganz klar in der Kommunikation auch nach außen, ja. Hatte letztens auch so eine goldige Situation, im Kindergarten hat dann wohl auch jemand gefragt, der hat dann wohl gesagt, also die hat dann erzählt, ich habe eine große Schwester, das ist ja auch klar, die sieht man ja auch alle.
Ja.
Und meinen kleinen Bruder, den siehst du doch auch. Aber ich habe doch auch noch eine Schwester, die ist im Himmel.
Mhm.
Und dann meinte der meinte zu mir, ich bin ein Quatschkopf, Mama. Aber das ist doch, meine Schwester ist im Himmel. Und dann verteidigt sie richtig. Ja,
das erinnert mich an meine Kinder.
Ja, also und sagt doch, das
ja,
ist so. Und
ja.
Genau, ja, also da ist sie, das macht sie wirklich toll, ja.
Ja.
Aber was ich auch vielleicht auch nicht ganz uninteressant für die anderen Mamas in der Community, als Lucy, Olivia Geburtstag hatte, wollte ich mit einer Freundin zur Massage und dann kam eben die Familie und Lucia wusste, Olivia hat Geburtstag, also alles irgendwie hat sich an dem Tag um Olivia gedreht und mein Mann wollte, wir wollten beide mal was für uns machen und sie war sehr, sehr verunsichert. Ich glaube, dass dieser Moment, den kannte sie ja. Also warum kommt, also heute ist Olivias Geburtstag, jetzt kommt mein Opa und meine Tante und was ist jetzt, also sie war super verunsichert, sie wollte uns beide nicht gehen lassen und da hat man, also man spürt das ganz klar, dass sie hat einfach super viel durch, ja, und das darf man nicht vergessen. Also da ist einfach schon viel passiert in ihrem Leben, ja. Und das sollte man immer so wirklich, ja.
Ja, und das bedenken. Nicht ausblenden, ne?
Wenn und nicht ausblenden.
Dieser schöne Umgang ist oder wo wir uns dann auch immer freuen als Eltern, wenn die Schwester mit einbezogen wird, aber auf der anderen Seite eben genau sich in diesem Moment auch zeigt, hey, da war dieser krasse Verlust. Ne? Ich kann das so bestätigen, auch bei meinen Mädels, wo die andere Version ist. Sie haben ja Lara nie gesehen, sondern einfach nur über meine Geschichte und über Fotos. Und wir haben es jetzt kürzlich wieder gehabt, dass so out of nowhere die Leni voll angefangen hat zu weinen, weil sie ein Foto von Lara in der Hand hatte und einfach nur voll geweint hat und gesagt hat, ich möchte, dass Lara da ist. Ich wünsche mir, Lara wäre da.
Ja.
Na, so, und das ist genau das, wie du sagst. Na, es ist beides. Und natürlich ist da auch immer, dieser Schmerz über die Schwester, die eben nicht hier ist, sondern nur im Himmel ist, nicht greifbar ist. Und das ist auch unfair letztendlich, ne?
Absolut, total. Und ich muss einfach sagen, die kleine Maus, die tat mir da einfach, sie hat sich so sehr auf ihre Schwester gefreut, ja, und dann war sie eben nicht da. Und also nicht da für sie, ne, hier.
Ja, ja.
Und das ist einfach, das tut als Mama unheimlich weh. Und es ist immer so ein Struggle, wie kommunizierst du das auf irgendwie ja schon auch eine schöne, liebevolle Art und Weise? Auf der anderen Seite bist du super traurig und denkst dir innerlich, ja, also innerlich zerreißt es dich teilweise und trotzdem musst du eben dann funktionieren und hast diesen Raum einfach nicht so, den du vielleicht gerne hättest, aber machst es eben für deine Tochter, weil du eine Verantwortung hast, ja?
Ja. Ja, das wird sicher auch on the long term nochmal spannend, wie es dann mit Noah ist. Na, weil du jetzt wirklich
das auch ist für mich auch,
da nochmal einen ganz anderen Bezug zwischen Noah und Olivia hast, wie zwischen Lucia
absolut.
Und
absolut. Da bin ich auch gespannt. Ja.
Ja. Ja, du, vielen Dank schon mal für dieses
sehr gerne.
Super informative, umfangreiche und herzliche Gespräch. Hattest du oder möchtest du zum Abschluss noch etwas teilen? Liegt dir da noch was auf dem Herzen?
Ja, also ich bin dir dankbar, Kerstin, dass du, das ist ja, muss man ja einfach schon nochmal sagen, dass dieses Tabuthema, ja, dass du dich dem jeden Tag widmest mit einer ganz liebevollen Art und dass du eben auch uns Sternmamas sichtbar machst und das einfach auch ganz klar, weil das, so weit sind wir nicht, es ist nicht alles in Ordnung, wenn dann dein Regenbogenbaby wieder, also wenn dann dein Regenbogenbaby gesund auf die Welt kommt, das eine wertet das andere nicht ab, das ist auch ganz wichtig, finde ich, immer in der Gesellschaft wird ja oft so, hey, nein, also man kann, also beides ist da und beides ist okay. Ich sage auch immer zu Lucia, jedes Gefühl hat ja seinen Raum und darf sein. Das finde ich sollte noch viel präsenter sein. Das Thema sollte nicht mehr tabuisiert werden.
Ja.
Und ich glaube, dass wir Trauernde mit unserer besonderen Lebenssituation für viele leider nur so bis zu einem gewissen Punkt akzeptiert werden. Weil einfach viele damit nicht so vielleicht umgehen, wie das für dich passt. Aber eben beides da ist, ne? Und beides darf ja auch da sein. Du darfst traurig sein, aber auch unheimlich dankbar und glücklich sein. Und den Mamas gebe ich mit, immer irgendwie auch alles, wie du uns das ja schon in dem Kurs mitgegeben hast, auch zu hinterfragen, was brauche ich? Was ist gut für mich und meine Familie und für wen mache ich das eigentlich gerade? Und grundsätzlich einem selbst auch irgendwie zu verzeihen, die Erwartungen mal so ein bisschen runterzuschrauben an sich selbst und Grenzen ziehen. Ja. People pleaser gibt es genug, sag ich immer. Ja, und Deswegen, man muss da echt seinen eigenen Weg finden.
Ja, die Folgeschwangerschaft ist der falsche Raum zum People-Pleasen.
Ja. Ja, es ist so, ja. Und auch da, man muss nicht immer gefallen und sagen, es ist alles super. Ja, ja. Weil, und es ist auch nicht, wenn man dann, also es ist beides da. Es ist nicht der Fall, dass du dann dein Baby hast und du bist, es ist nur irgendwie Glück und du empfindest nur Glück und du empfindest es. Es ist wundervoll und es ist das Allerschönste. Mhm. Doch trotzdem ist das andere da und beides darf sein. Und du musst das nicht irgendwie verstecken, um Menschen es recht zu machen, um zu gefallen oder einfach irgendwie was nicht zu sagen, nur weil dein Gegenüber das vielleicht nicht tragen kann. Das ist nicht deins. Ja.
Ja. So schön. Dem ist gar nichts mehr hinzuzufügen, weil das so tolle Abschlussworte sind, meine Liebe. Außer, dass ich mich sehr bedanke, dass du heute hier dabei warst und über das Thema gesprochen hast.
Sehr gerne.
Wenn du selbst betroffene Regenbogenmama bist oder eine Folgeschwangerschaft planst und den Wunsch hast, dich nachhaltig und ganzheitlich zu stärken, dann sieh dich sehr gerne einmal auf meiner Webseite um. Hier findest du mittlerweile ein buntes Angebot an Masterclasses, an Workshops sowie zu meinen beiden großen Intensivprogrammen. Die Webseite findest du unter www.regenbogenmamas.de. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich sehr, wenn du mir eine positive Bewertung dalässt oder ihn mit anderen Betroffenen, Angehörigen oder Fachpersonen teilst. Bis zum nächsten Mal, deine Kerstin.